Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Gott in dir. Das sind Worte aus dem Psalm 9. Wir wollen sie uns zu eigen machen und auch unsererseits Gott loben und aus dem Lob heraus fröhlich werden. Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu unserer Feier. Schön, dass wir auf diese Art miteinander verbunden sein können. Mein Name ist Thomas Bornhauser, Pfarrer in Steffisburg. Mit mir zusammen gestaltet der Organist Roland Finsterwalder die Feier. Und er macht dann auch die Lesung. Die Lieder werden von einem kleinen Ad-hoc-Pfarrchörli aus Steffisburg gesungen. Und wenn ihr dann später möchtet mitsingen, dann legt doch schon einmal ein reformiertes Gesangbuch parat. Jetzt aber dürfen wir ein erstes Mal den Roland Finsterwalder auf der Orgel hören. Wir sammeln uns zu einem Gebet. Liebender Gott, du hast uns Menschen geschaffen zu deiner Freude und zu unserer Freude. Für das loben wir dich. Wir sind uns bewusst, dass diese Freude manchmal auch trübt ist, deine Freude und unsere Freude. Danke, guter Gott, dass dir das nicht gleichgültig ist. Und so wollen wir dich auch loben für deine Geduld mit uns. Lass du uns jetzt spüren, dass du mit uns verbunden bist. Lass du uns spüren, dass du gegenwärtig bist. Segne du unsere Feier. Amen. Wir hören jetzt das Steffisburger Pfarrchörli. Wer möchte, darf gerne mit einstimmen. Es ist das Lied aus dem reformierten Gesangbuch bei der Nummer 8. Ich lobe meinen Gott.
Thank you.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Sünderinnen und Sünder, bitte fragt euch doch einmal, jedes einzelne von euch, was für ein Typ von Sünder bin ich eigentlich? Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten. Bin ich eher der Gelegenheitssünder oder der Gewohnheitssünder? Bin ich eher der Sünder aus Langeweile oder der Sünder aus Überforderung? Bin ich der ängstliche oder der gedankenlose Sünder? Bin ich der trotzige oder der schamvolle Sünder? Ihr seht, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das ist noch wichtig, weil je nachdem, welcher Typ von Sünder das ihr seid, je nachdem braucht es andere Methoden für euch zu behandeln. Und das ist das Thema der heutigen Predigt. Ich hoffe, ihr seid nicht beleidigt, wenn ich euch jetzt einfach so als Sünder und Sünderinnen bezeichnet habe. Aber schaut, das ist halt gut biblisch. Der Paulus sagt im Römerbrief, alle Menschen sind Sünder und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Alle, das sind wir auch gemeint. Oder noch krasser in der Noah-Geschichte, um die geht es heute. Und dort heisst es, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich selber würde es vielleicht ein bisschen milder formulieren und sagen, wir sind halt alles unvollkommene Geschöpfe. Wir Menschen, wir sind Kreaturen mit Konstruktionsfehlern. Aber auch wenn man es so sagt, ist etwas klar. Man darf diese Unvollkommenheit nicht einfach sein lassen. Sie richtet Schaden an. Man muss an der Verbesserung des Menschen arbeiten. Und weil wir unterschiedliche Typen von Sünder und Sünderinnen sind und weil wir unterschiedliche Arten von Sünden begehen, braucht es unterschiedliche Methoden, um unsere Konstruktionsfehler auszubessern. Die Bibel schildert unablässig Gottes Verbesserungsbemühungen, schon ganz am Anfang. Nachdem die Menschen sich im Paradies nicht an die Regeln gehalten haben, rührt Gott sie raus, reagiert sie davon. Das ist eine erste Methode. Gleichzeitig bestraft er sie mit härter Feldarbeit. Gott verordnet dem Menschen also eine Art Beschäftigungstherapie, so nach dem Motto, wenn sie etwas zu tun haben, kommen sie nicht auf dumme Gedanken. Und wo dann der Kain den Vorsatz fasst, seinen Bruder Abel ums Leben zu bringen, da redet Gott ihm ins Gewissen. Er soll es doch sein. Eine weitere Methode. Die hat allerdings nichts genützt. Der Mord ist passiert und Gott hat wieder mit einer Strafe reagiert. Er hat auch den Kain davon gejagt. Gott hat also von Anfang an Ärger gehabt mit den Menschen. Übrigens haben auch die Tiere Konstruktionsfehler. Gott hat nämlich alle Tiere ursprünglich als Vegetarier geschaffen, erzählt uns die Bibel. Aber einige Tiere haben angefangen, andere zu töten und zu fressen. Gegen Gottes Willen. Man kann sich die grosse Enttäuschung Gottes über die Menschen und Tiere leicht vorstellen. Was wird er als nächstes versuchen, um bei diesen unvollkommenen Geschöpfen nachzubessern? Die gehören jetzt der Anfang und der Schluss von der Arche Noah-Geschichte. Das ist die Sache mit der Sintflut. Ihr kennt die Geschichte. Achtet doch bitte beim Zuhören darauf, welche Methode zur Verbesserung von seinen Geschöpfen Gott da ausprobiert.
Lesung aus Genesis 6, Zürcher Bibel. Und die Erde wurde voll von Gewalttat, denn der Weg allen Fleisches war verdorben auf Erden. Da reute es Gott, dass er den Menschen gemacht hatte, und er sprach: Ich will den Menschen vom Erdboden vertilgen, dem Menschen samt dem Vieh, den Kriechtieren und den Vögeln des Himmels. Noah aber hatte Gnade gefunden in den Augen Gottes. Noah war ein gerechter Mann und vollkommen unter seinen Zeitgenossen. Da sprach Gott zu Noah: Mache dir eine Arche aus Gopherholz, geh in die Arche, du und mit dir deine Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne. Und von allem, was lebt, bringe je zwei in die Arche. Nimm von allem, was man essen kann, mit und lege es als Vorrat an, damit es dir und ihnen zur Nahrung diene. Und dann kommt die große Flut. Noah, seine Familie und die Tiere in der Arche überleben als die einzigen. Alles andere Leben stirbt. Nach der Sintflut geht es so weiter. Lesung aus Genesis 9. Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch. Alles, was sich regt und lebt, sei eure Speise. Euer eigenes Blut jedoch will ich einfordern. Von jedem Tier will ich es einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden. Und ich richte meinen Bund mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Sintflut. Das ist das Zeichen des Bundes. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken.
Wie viele göttliche Methoden sind euch in diesem Text aufgefallen? Ich zähle jetzt einmal die 5 Methoden auf, die ich entdeckt habe. Die erste Methode ist eine radikale. Die Zerstörung. In seiner Enttäuschung sagt Gott: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Den Menschen samt allen Tieren, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Da kommt unserem jähzornigen, auch ein bisschen hilflosen Gott entgegen. Er erklärt das Experiment Leben für missglückt, will das Experiment abbrechen, alles kaputt machen. Aber dann reut Gott seinen Jähzorn wieder. Er denkt sich: Es ist doch nicht alles nur schlecht. Es gibt auch gute Menschen. Und so beschließt Gott, die Menschheit zwar zu vernichten, aber dabei ein paar gute Exemplare am Leben zu lassen. Wenn euch bei dieser Methode der Charles Darwin in den Sinn kommt, dann ist das kein Zufall. Der Darwin war ein frommer Mann, er hat die Bibel gut gekannt. Und der Darwin redet in seiner Evolutionstheorie vom Survival of the Fittest, vom Überleben von der Passendsten. Und im Fall von Noah kann man ebenfalls vom Passendsten reden, von dem, wo Gott am besten passt hat. Dahinter steht die Hoffnung von Gott, dass die Nachkommenschaft vom gerechten Noah auch wieder gerechte Menschen werden sein. Wir werden aber kurzum sehen, dass Gott an dieser Hoffnung sofort wieder zweifelt hat. Das zeigt sich bei seiner nächsten Methode. Unmittelbar nach der Sintflut macht Gott nämlich bereits Konzessionen. Ihr erinnert euch, im Paradies sind alle Vegetarier gewesen, Menschen und Tiere. Kaum ist die Sintflut vorbei, erlaubt Gott jetzt das Essen von Fleisch. Gott erlaubt, was er eigentlich hätte wollen verbieten, was er aber offensichtlich nicht kann verhindern. Mit anderen Worten, Gott macht Konzessionen. Die Konzessionen gehen natürlich auf Kosten der Opfer, den Lebewesen, die gegessen werden und wo Gott eigentlich nicht für diesen Zweck geschaffen hätte. Dafür verhindert die Methode weitere Enttäuschungen auf Seite von Gott, so dass Gott einfach seine Ansprüche abschraubt, zum Enttäuschungen zu verhindern. Und wenn euch das jetzt ein bisschen an eure eigenen Erziehungsmethoden mit euren allfälligen eigenen Kindern erinnert, dann liegt ihr sicher nicht ganz falsch. Die Bibel spiegelt nämlich da auch ein Stück weit die Erziehungsmethoden der Menschen in der antiken Welt, die nicht völlig anders gewesen sind als unsere heutigen. Die nächste Methode, die Gott dann benutzt im Rahmen der Sintflutgeschichte, ist wieder eine drastische, nämlich eine Drohung. Gott befürchtet, dass die Menschen sich weiterhin werden gegenseitig umbringen. Und um sie davon abzuschrecken, droht er ihnen mit der Todesstrafe. Gott sagt, wer Menschenblut vergießt, dem sein Blut soll ebenfalls vergossen werden. Und nach dieser Drohung kommt zum Schluss noch eine ganz andere, fast entgegengesetzte Methode, ein grosses Versprechen. Ganz egal, wie ihr euch werdet benehmen, sagt Gott, sogar wenn ihr weiter mordet, ich werde die Erde nicht noch ein zweites Mal vernichten. Ich werde nicht noch einmal eine Sintflut schicken, auch wenn ihr das verdient hättet. Ist auch das eine Erziehungsmethode? Ich glaube es schon. Das Versprechen von Grosszügigkeit und Barmherzigkeit soll das Verantwortungsbewusstsein, soll die menschliche Selbstverantwortung wecken. Soweit also ganz kurz die 5 göttlichen Methoden aus der Arche Noah-Geschichte und ich zähle sie nochmal kurz auf. Erstens die totale Zerstörung, dann hat man wieder Ruhe. Zweitens the survival of the fittest, das Überleben vom Passendsten. Drittens, Konzessionen machen, die Ansprüche abschrauben. Viertens, Drohung mit schweren Strafen. Fünftens, das Versprechen von Barmherzigkeit, wenn dann halt doch wieder Schlimmes passiert. Ich hoffe, dass meine Zusammenfassung ungefähr mit eurer Wahrnehmung übereinstimmt. Wie wir sehen, schwanken Gottes Massnahmen zwischen Grosszügigkeit und Strenge, zwischen anti-autoritärem und autoritärem Stil, zwischen menschlicher Selbstverantwortung und göttlichem Durchregieren. Die Sintflutgeschichte steht ganz am Anfang der Bibel. Aber auch in den weiteren Bibeltexten geht es im gleichen Stil weiter. Gott pendelt zwischen dem Pol der menschlichen Selbstbestimmung einerseits und der göttlichen Fremdbestimmung andererseits. Und bis in die heutige Zeit hinein, denke ich, ist das noch so. Und darum wollen wir jetzt noch einen Sprung in die Gegenwart machen. Tatsächlich hat es bis heute keine alles vernichtende Sintflut mitgegeben. Aber stellt euch vor, es käme einmal ein Virus, wo nur ein Zacken ansteckender und nur ein Zacken tödlicher ist. Ein Virus, wo vielleicht nicht nur Menschen, sondern auch Tiere umbringt. Da wäre wieder die ganze Schöpfung in Gefahr. Durchaus denkbar. Oder stellt euch vor, es gäbe einmal in einem Atomwaffenstaat einen gestörten Präsident mit moralischem Defizit, wo der rote Atomknopf drückt und als Antwort sämtliche anderen Atomarsenale auf der Welt auslöst. Durchaus denkbar, gell? Oder stellt euch vor, das Klima erwärmt sich weiter, das führt dann tatsächlich zu Überflutungen an den Meeresküsten und durch Regengüsse. Auch das hätte globale und katastrophale Folgen. Durchaus denkbar. Ich meinte, dass auch heute Gottes Methode schwankt zwischen der Fremdbestimmung und der Selbstbestimmung vom Mensch. Ganz offensichtlich gibt es nicht einfach die eine allein hilfreiche Wundermethoden. Gott schafft an uns allen auf vielfältige Art und Weise. Er rettet uns ins Gewissen, er leitet uns anstrengende Aufgaben in den Weg, er droht uns mit Strafen, er lockt uns mit Versprechungen. Es scheint mir wichtig, sich das bewusst zu machen. Gott gibt uns nicht auf. Er bleibt dran, uns unvollkommene Geschöpfe ein bisschen vollkommener zu machen. Gott hat einen langen Schnuff. Er hat sich vorgenommen, die Welt bestehen zu lassen, sie nicht in einer Apokalypse untergehen zu lassen. Gott gibt uns nicht auf. Das ist doch ein Grund zur Hoffnung. Hoffnung für uns selber und für die ganze Welt. Bleiben wir dran, weil auch Gott mit uns dran bleibt. Amen. Wir sammeln uns zur Fürbitte und zum Unser-Vater-Gebet. Guter Gott, wir danken dir, dass du unsere Welt bis heute nicht vernichtet hast. Du möchtest, dass wir leben und dass in unserem Leben viel Gutes, viel Glück möglich ist. Wir stehen vor dir, Gott, im Bewusstsein von unserer Unvollkommenheit. Wie oft enttäuschen wir dich? Wie oft suchen wir unser Glück auf Kosten von anderen? Danke Gott, dass du eingreifst mit immer neuen Methoden. Wir bitten dich, dass du die Geduld nicht verlierst. Mit uns nicht und mit allen anderen auch nicht. Heb du Geduld mit den Tätern und mit den Opfern auf dieser Welt. In einem Moment der Stille bitten wir jetzt für die, die es gerade besonders nötig haben. Und vereint mit unseren Glaubensgeschwistern die auf der ganzen Welt, stimmen wir jetzt ein, die Worte, wo Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser nächstes Lied aus dem reformierten Gesangbuch steht bei der Nummer 843, Vertraut den neuen Wegen. Wir kommen zum Schluss von unserer Feier. Ich danke euch allen, dass ihr zur unsichtbaren Hörgemeinschaft beigetragen habt. Dem Roland Finsterwalder danke ich für die Musik, dem Christian Beutler für die Technik. Auch am kommenden Sonntag gibt es wieder einen Gottesdienst zum Mitlosen. Für heute wünsche ich uns allen einen guten Sonntag und eine gesegnete neue Woche. Viel Geduld und Zuversicht und immer wieder Momente vom Glück. Gott möge sie uns schenken. Und darum schliessen wir mit der Bitte um sein Segen. Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.